Typisch Pfalz sind für mich Weinfeste und Schorle und diese Geselligkeit, die man hier so hat. Und
Gute Scholle und der Lieblingswein ist dann tatsächlich ein guter Riesling.
den klassischen Tubeglas Riesling Scholle oder einen schönen Spätburgunder.
aber ich bin nicht so der Riesling-Fan, was ja auch oft zu Problemen führt, wenn man nicht so der Riesling-Freund ist. Aber also lieber Sauvignon Blanc oder Grauburgunder, wo dann einen jeder so anguckt, was man da für neumodisches Zeug trinkt, aber.
Was trinkst du da am liebsten dazu?
Auf jeden Fall Rieslingschorle.
Damit wäre der Riesling dein Lieblingswein.
Ja, auf jeden Fall. War es schon immer, wird es immer sein.
Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen, der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
Wir sind Ruven und Sarah und das ist der Pfalzcast.
Das Glas war mal.
Ja, dann mal Stößchen.
Cheers. Prost.
Prost.
Mit Cheers.
Aber sag mal, Ruven, was ist denn dein Lieblingswein?
Bier.
Ruven, das geht so nicht.
Doch.
Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen.
Bier. Nein, also schon, würde ich sagen, der Pfälzer Riesling.
Nee, aber jetzt ehrlich, also trinkst du, wenn, also schon, die Verteilung bei dir ist schon mehr Bier als Wein, oder?
Ja, ich trinke lieber Bier als Wein, ja.
Ja.
Das stimmt. Aber ich mag auch Wein.
Das ist gut für diese Folge.
Das ist auch gut für die Winzer vor allem, ne?
Ja, dass die ein bisschen am Leben bleiben.
Denen geht's ja auch zum Teil sehr schlecht.
Manchmal kann ich dein Gesicht ganz schlecht lesen. Was meinst du, haben die durch Corona jetzt mehr oder weniger Umsatz gemacht? Ah, durch die Weinfeste, die weggefallen sind.
Die Weinfeste ist, glaube ich, schon so, ja.
Ja. Okay.
Weiß man nicht. Ich glaube, vielleicht die eher sowieso mehr im Lieferanten- und Abholgeschäft waren, werden es vielleicht nicht so gemerkt haben wie die bisschen größeren.
Die vielleicht eher vor Ort, Straßenwirtschaft und so, ne? Also gerade diese Geschichten. Okay, aber dann sind wir quasi schon fast mitten im Thema. Und bei der, wie wir uns ja vorgenommen haben, etwas ketzerischen Frage, warum ist Pfälzer oder was macht den Pfälzer Wein eigentlich so gut? So, wir fragen gar nicht, ist er gut oder wie auch immer, aber was ist so das Besondere? Was macht den Pfälzer Wein aus?
Das ich war würde ja mal so sagen, die Pfalz, ne?
Die Pfalz, so. Ja. Damit werden wir, so. Haben wir dann den
okay,
Kreis
danke.
Geschlossen.
Ciao.
Tschüss. Alles klar. Nein, aber dem wollen wir uns widmen und haben dafür sehr viele, wie ich finde, sehr nette Menschen getroffen.
Ja, zum Teil leider nur virtuell, aber wir haben sie getroffen, ja.
Stimmt, ja. Aber deswegen hat sich die Folge auch ein bisschen hingezogen.
Etwas, ja.
Könnte man sagen.
Ob uns da die Seuche dazwischen kam?
Ach, Ruven. Mal gucken. Nun, jedenfalls, jetzt sind wir da und freuen uns. Und darauf erstmal nochmal.
Ja.
Cheers. Prost.
Prost. Stößchen.
Und dann haben wir jetzt überlegt, wie wir uns diesem sehr komplexen Weinthema nähern.
Und weil Sarah, manchen Themen muss man sich auch mal wissenschaftlich nähern.
Du bist so ein. Wir haben uns nicht wissenschaftlich genähert, obwohl ich wusste, okay, das war meine erste Tendenz. Haben wir nicht gemacht. Nein, aber wir haben mal tatsächlich, also es war schnell klar in der Vorbereitung, wenn wir das Thema Pfalz und Wein angehen, wird das entweder eine Mammutfolge oder wir müssen uns stark begrenzen. Und dann haben wir einfach mal irgendwo angefangen und haben uns einfach angeguckt, wie wird eigentlich Wein gemacht. Wir haben das letztes Jahr im Herbst gemacht, weil da wird halt Wein gemacht. Und dazu hast du uns den Max besorgt.
Genau, und der Max arbeitet beim Weingut Fitz Ritter. Ich glaube, das älteste Weingut in Bad Dürkheim, wenn ich noch richtig weiß.
Oder das sind jetzt Fake News, wir liefern das nach
in den Journals.
Wir liefern
das nach, ja.
Und der Max hat einen saucoolen Titel, der ist Kellermeister.
Kellermeister.
Ich finde es super, ja. Genau, und Max nimmt uns nämlich, wir kamen dort an und es roch überall schon, also du hast überall ganz viele Trauben gesehen. Wir haben direkt angefangen an der Traubenpresse, deswegen, also geräuschmäßig ist es heute höchst spannend. Und der Max hat uns eigentlich wirklich den Weg der Trauben mitgenommen und es startet lautstark an der Traubenpresse.
Ja, es hat so ein bisschen was von Sendung mit der Maus gehabt.
Ja, von Sendung mit der Maus ohne.
Ohne Maus und
ohne Maus
Elefant.
Und Elefant und Video.
Aber schön was trotzdem.
Ja, also wir nehmen euch jetzt mit. Einmal im Weingut Fitz Ritter mit dem Max entlang der Reise, wie der Wein gemacht wird.
Genau.
Oh, das riecht nach Kindheit.
Riecht nach Kindheit?
Ja,
ja, riecht
voll.
Ein bisschen nach
nach Trester riecht.
Genau, ja.
Gerade wenn es so warm ist, da hinten haben wir die Trester-Rolle.
Ja.
Und wenn es so warm ist, riecht es dann halt danach, ne?
Ja.
Das ist
irgendwie so neue Weitrinke nach der Wanderung.
Genau,
danach
genau. Hier läuft auch gerade eine Presse, ist auch Riesling. Wir sind fast durch mit der Weinlese. Wir sind übermorgen komplett fertig, ja. Die Jahre werden immer früher. Ja, wie man sieht, ne, hier die Traubenpresse.
Und wird hier jetzt schon Maische zu Most oder wird das jetzt erst
hier
Maische?
Hier wird quasi Maische, Traubenmaische oder besser gesagt, das ist Handlese.
Okay.
Das ist ja eigentlich nur, wie man sie kennt, wie man halt auch quasi eine Traube am Stock wird geerntet per Hand, kommt dann mit dem Förderband hier in die Presse rein. Das Türchen, das sieht man gar nicht, weil verpresst, steht dann oben und da wird sie befüllt und da drin befindet sich ein Tuch, was mit Druckluft aufgeblasen wird. Und die Trauben werden dann durch dieses Tuch auf so Siebe gepresst und dadurch läuft dann der Saft da unten ab. Mhm. Genau. Ja, das ist so die eine Variante. So kann man Trauben lesen. Wir haben auch noch so kleine rote 12-Kilo-Behälter für die komplett, also für die Premium-Sachen, für die Lagenweine und für die Sekte. Und die werden dann auch mit der Hand auf die Kälter gekippt.
Das heißt, beim Handverlesen muss ich gar nicht mehr maschinell trennen, das Holz und so weiter rauslesen. Das heißt, die
Nein, das wird mit den Rappen, also dem Stielgerüst gepresst.
Okay.
Aber da gibt es auch wieder Unterschiede. Es gibt auch was entrappt werden muss. Da haben wir eine extra Maschine für. Die trennt quasi die Rappen von den Beeren. Und dann fallen auf der einen Seite die Rappen raus, die kommen dann vom Presterhaufen und unten fallen die Trauben raus.
Und du bist jetzt Kellermeister und was ist dein Job?
Mein Job ist sozusagen Wein machen. Also im Herbst ist es hauptsächlich so, dass, wie gesagt, diese Traubenannahme, dann läuft es ja in diese Wanne und dann geht es weiter in den Vorklärbereich. Mhm. Da findet diese Sedimentation statt. Es geht über eine, also wir sedimentieren alle unsere Moste. Das ist ja quasi jetzt noch ein Most, ist ja noch kein Wein. Der ist ja noch nicht vergoren.
Und was ist sedimentieren?
Sedimentieren heißt, dass der Trub sich über Nacht quasi in einem Tank absetzt. So wie bei einem naturtrüben Apfelsaft setzt sich ja auch, wenn man es lang stehen lässt, das Glas, quasi der Trub unten am Boden ab. Und dieses Klare dann, das ziehen wir mit einer Pumpe quasi ab in den Gärkeller. Und dann kommt entweder eine Hefe dazu oder man vergärt spontan. Ja, und da gibt es auch nochmal Unterschiede, was wir mit Reinzuchthefen vergären und was wir spontan vergären.
Wahnsinn. Und ist es dann wie beim Bier, dass du dann eine Hefe hast, die mehr so ab 20 Grad anfängt zu gären oder ist es eher kalt?
Also eher so? Es kommt immer auch darauf an, was für eine Weinstilistik du haben willst. Okay. Also das heißt, wenn man was sehr kalt vergärt, ist es in der Regel dann ein sehr fruchtiger Wein, sehr geradlinig, so um das mal so ein paar Wörter zu nennen.
Weil wenn man Trübstoffe dann unten bleiben, ne? Weil die Hefe nicht hochschlägt.
Nee, es geht gar nicht darum, es gibt durch die kalte Gärung werden einfach so kommen Aromen mehr zum Vorschein als bei einer warmen Gärung, die dann ganz andere so Warmgäraromen könnte man fast dazu sagen. Die sind manchmal gewollt, manchmal nicht gewollt, manchmal da kann man nicht kühlen, weil es dann sozusagen die Hefe gestoppt wird und der Wein dann quasi auf dem Level stehen bleibt und nicht mehr weitergärt, was man auch vermeiden will, außer bei restsüßen Sachen. Dann wird es mit Kühlen zum Beispiel gestoppt.
Ah, okay.
Ja, also es ist sehr komplexes Thema, genau.
Und warum weißt du, Rudi? Das ist interessant, was du
alles. Ich kenne es nur vom Bierbrauen. Also
mit
Wein bin ich nicht so firm. Aber
wir müssen Rudi heute immer mal wieder vom Bier wegbringen zum Wein.
Ja, Bier ist schon nochmal ein bisschen unterschiedlich, sagen wir es mal so. Ja. Vielleicht gehen wir mal hier lang, wenn wir jetzt mal, wir gehen jetzt mal in den Keller. Ich zeige euch nachher auch mal den Park und den alten Keller. Ich glaube, da drin läuft noch die Musik, aber kann ich auch.
Wir müssen mal aus dem Weg gehen.
Bitte?
Auch noch
ein, ja, stimmt.
Geil.
Also hier ist
hier riecht der Herd. Ich gehe noch mal kurz zu der Mostmaschine.
Ja,
genau. Geräusch ist gar nicht so schlecht. Ne? So ein Geräusch.
Deswegen bin ich immer hingegangen.
Ja. So, das klingt auch eigentlich überall so. Genau.
Interessant, wie es hier jetzt aber gleich wieder ganz anders klingt. Ne?
Hier riecht schon besser.
Ja, hier riecht es auch
anders. Hier riecht es besser. Machen wir die Tür zu, weil es ist wieder ein sehr warmer Tag.
Ja.
Das ist eigentlich nicht so gut. Deswegen kühlen wir auch hier, wenn die Moss jetzt aus der Presse rauslaufen, so hier direkt runter, auf so 14 Grad, dass die sich gut absetzen und nicht losgehen über Nacht. Also, das ist der Vorklärbereich, das sind quasi diese 6 Tanks. Hier findet keine Gärung statt. Hier wird nur sedimentiert. Das nur nochmal zur Veranschaulichung. Quasi, der kommt ja trüb, mehr oder weniger, aus dieser Wanne hier rein über ein Schlauchsystem. Das läuft hier über so eine Standleitung, haben wir da. Gerade gehen wir in den Tank damit. Und dann. Sagen wir es mal so, für unsere Größe ist es gut. Es gibt so, wenn man zu einer Genossenschaft oder so geht, dann stehen da mal so 30.000er, 50.000er Tanks, weil die kriegen ja auch viel mehr an Menge. Also für uns reicht das. Das sind auch schon, sagen wir mal, unsere großen Stücker, die wir da reinlegen. Für die kleineren haben wir dann eher sowas. Die sind ja auch nicht ganz voll jetzt in dem Teil sozusagen. Genau, dann kommt der sedimentiert. Und dann wird am nächsten Morgen gehe ich hin, hier mit der Pumpe und ziehe den klaren Most quasi in den Gärkeller. Ja. Und das hier, der Trug, der frisch bleibt, da sind auch wichtige Nährstoffe drin, für die Gärung später, weil eine Gärung braucht Nährstoffe, das ist ja so wie beim Hefeteig quasi. Der geht mal gut, der geht mal nicht gut. Und Trub unterstützt auch ein bisschen die Gärung und der Trub wird dann filtriert über dieses Teil. Das ist ein Hefefilter, der wird nur im Herbst benutzt. Da werden die Trubstoffe rausgefiltert und dann läuft es hier. Der läuft ganz trüb rein und läuft hier klar raus und geht in den Keller. Der ist auch schon ein bisschen älter, die Firma gibt es auch nicht mehr, aber natürlich haben wir da ein bisschen was erneuern lassen und ein bisschen was dran gemacht. Aber er funktioniert und ist auch, ja, wie gesagt, den braucht man nur im Herbst und wenn man sich den neu kauft, dann kostet er mal 50.000 Euro und steht eigentlich ein Jahr lang rum.
90% Jahr ist rum.
Wie ihr auch seht, also Edelstahltanks, das ist halt schon auch, sind Investitionen, wenn man mal sich überlegt, was so eine Edelstahlschüssel schon kostet. Ja. Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben 2015 hier angefangen, sagen wir mal, umzubauen. Es sah noch ganz anders aus, ich bin seit 2015 hier. Der Boden wird gemacht, die Entwässerung wird gemacht, die Tanks hier wurden neu gekauft. Und seit diesem Jahr haben wir einen komplett neuen Gärkeller, weil unser Weingut wird zurzeit von komplett unterirdisch, oberirdisch gelegt. Aus folgenden Gründen, natürlich ist unten wunderschön und die Temperatur passt und so weiter, aber auch die Weinwirtschaft wird immer schnelllebiger, Prozesse müssen schneller gehen, aber man kann auch quasi jetzt durch neue Technik auch schonender arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt, den wir da gemacht haben.
Schonender für was?
Schonender für den Wein, zum Beispiel weniger Pumpvorgänge, dass man viel mit Falldruck arbeitet, das ist eines. Und durch die ganze Gärsteuerung, also diese Kühlung und so, kann man da heutzutage ziemlich viel machen. Ja. Genau, ich laufe einfach mal so, wie das quasi passiert. Dann kommt das Klare, gehe ich hier dran, ziehe das mit so einer Weinpumpe hier darüber. Es ist eine Pumpe, die ich steuern kann, wie schnell sie funktioniert und so weiter.
Und es ist wie bei mir, Pumpe nicht trocken laufen lassen.
Ja, das ist ganz wichtig, weil sonst... So, hier haben wir einen kleinen Holz, oder besser gesagt Quaritzbereich, komplett alles Weißwein.
Eine Gärpfeife,
ja. Das hier ist ein Tonneau. heißt. Das ist ein 500 Liter Eichenfass.
Ah, da geht es an den Namen.
Und das ist ein Barrique hier.
Ah ja, die kleineren, ne?
Genau, 220 Liter. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, ob sie aus einer Tonnellerie aus Burgund oder Bordeaux kommen, von der Form her. Zum Beispiel hier, das ist viel bauchiger als das.
Ja, stimmt.
Ja.
Und das ist jetzt im Gegensatz zu Whisky alles First Fill?
Nein, das ist auch nicht alles First Fill. Da gibt es verschiedene Toastings und so weiter dafür. Mhm. Also wenn wir kaufen uns quasi, sagen wir mal, man kann Medium getoastet kaufen oder stark getoastet oder leicht getoastet oder gar nicht getoastet. Je nachdem, was man später für einen Weinstil will. Also wenn man das extrem holzige mit so Röstaromen und Karamell und ja, das waren jetzt mal so die Aromen, die da entstehen können, will, dann nimmt man ein Fass, was stark getoastet ist. Wenn man eher auf den oxidativen Ausbau aus ist, dann nimmt man vielleicht ein Barrique-Fass, was gar nicht getoastet ist. Das heißt, hier sieht man eigentlich guten Unterschied. Sowas ist reduktiv, das ist ein Edelstahltank, das heißt kein Lufteinfluss von außen. Und oxidativ heißt, hier ist ja sehr viel Lufteinfluss durchs Holz, hat ja Poren, atmet ja. Da kommt quasi auch Luft rein.
Für mich als Endverbraucher, was heißt das am Ende?
Am Ende heißt eigentlich jetzt mal so, der typische Barrique-Wein schmeckt nicht nach Holz, aber für die meisten Verbraucher denke ich, ja, das schmeckt nach Holz. Aber es ist jetzt nicht, das hört sich jetzt so ein bisschen negativ an, nee. Aber das ist, wir wollen gar nicht, dass es nach Holz schmeckt, sondern wir wollen eigentlich einen Wein ergänzen mit so einem gewissen Stil. Ja.
Und das heißt, diese nicht-oxidativen, reduktiv, hast du gesagt?
Ja,
genau. Das heißt, da tut ihr nichts dazu, weil da passiert, da hat quasi das Fass keinen Eigengeschmack in dem Sinn und deswegen kommt da nichts extra dazu.
Was heißt nicht extra dazu? Also, hier die Fässer sind komplett spontan, das heißt, sie werden ohne Hefezusatz vergoren. Hier ist zwar auch oxidativ teilweise, aber teilweise ist auch hier eine Hefe dran. Also tun wir sozusagen doch eine Hefe dran machen, die was macht. Spontan bedeutet, das sind die weinbergseigenen Hefen. Die quasi, die lesen wir, dann nehmen wir den klaren Most und dann fängt es von selbst an zu gären. Das dauert ein paar Tage, das kann mal eine Woche dauern, da muss man extrem drauf achten, die jeden Tag probieren auch, dass sich keine Fehlaromen entwickeln. Und dann fangen die an, von selbst zu gären. Und das macht man deshalb, weil man zum Beispiel bei den Weinen, das sind unsere großen Gewächse, da wollen wir diesen Lagencharakter haben, dieses sogenannte Terroir wollen wir mit diesem Wein zeigen. Also das heißt, wir wollen, dass später, wenn der Wein probiert wird, weiß, der Verbraucher weiß, okay, so schmeckt ein Umsteiner Herrenberg.
Ja,
und so schmeckt ein Michelsberg.
Ja, okay, verstehe.
Genau. Also die Lage bedeutet da, wo es steht.
Ja.
Das heißt aber, weil du keine Hefe zusetzt, hat es tatsächlich den Geschmack vom Weinberg.
Ja, aber sagen wir mal so, man kann Hefe dazusetzen und kann trotzdem sehr guten Wein erzeugen.
Ich will nicht mehr sagen, was ist hier? Quasi den
Geschmack von Wein. Spontangärungen sind natürlich in der Hinsicht manchmal ein bisschen kritisch, weil sie noch nicht so einen etablierten Hefestamm haben oder nicht die Anzahl quasi der Hefen nicht so hoch ist in diesem Tank. Und dann ab einem bestimmten Alkoholgehalt, also hier sieht man es ja gut, ne? Hier wird quasi. Hier werden sie gelesen mit, der ist jetzt mit 95 Öxel reingekommen. Öxel ist der Zuckergehalt. Genau, der Zuckergehalt der Trauben. Das heißt, es wurde jetzt hier mit 95 Öxel gelesen und dann fängt die Gärung irgendwann an.
Mhm.
Und dann baut sich ja der Zucker ab und die Temperatur steigt.
Mhm.
Das heißt, wie bei einem Hefeteig wieder, ein Hefeteig wird ja irgendwann warm. Und es baut sich immer weiter der Zucker ab und irgendwann sind es quasi alle Öxle abgebaut. Das ist jetzt hier bei minus 6 Öxle. Das heißt, er hat 0 Gramm Restzucker jetzt. In dem Fall jetzt hier. Genau, die Temperatur ist gestiegen und irgendwann am Ende der Gärung fällt sie wieder. Ja. Ja, das ist geil. Jetzt gärt es hier schon gar nicht mehr so arg. Also es war letzte Woche noch mehr. Die sind schon durchgegoren. Hier zum Beispiel, wir machen unsere ganzen Premium-Sekte in gebrauchten Barrique-Fässern. Das heißt, die sind jetzt zum 6., 7., 8. Mal belegt. Und da geht es mir einfach nur, dass die um einen oxidativen Ausbau. Das heißt, zum Beispiel hier der Chardonnay vom Amstrono, der kommt erst in 4 Jahren auf den Markt. Der liegt jetzt hier drin und der macht nochmal eine zweite Gärung. Der liegt jetzt hier drin und dann im Mai machen wir die Tiragefüllung damit. Das heißt, im Mai kommt der in eine Flasche, in eine Sektflasche. Und dann kommt nochmal Hefe dazu und Zucker und ein Kronkorken kommt drauf. Und dann quasi beginnt die zweite Gärung. Dadurch entsteht die Kohlensäure im Sekt. Das heißt, dadurch kriegt der Sekt seine 6 bis 7 Bar. Und dann, das dauert so, je nachdem, wie die Gärung, auch die zweite Gärung verläuft, dauert es so, sagen wir mal, 2 bis 6 Wochen. Und dann beginnt das Hefelager beim Sekt. Das heißt, da liegt quasi die Flasche mit dem Kronkorken verschlossen, liegt erstmal eine gewisse Zeit, je nach Stilistik auch wieder, auf der Hefe und erst dann kommt der Korken im späteren Schritt drauf. Habt ihr sowas schon mal gesehen, diesen Korken?
Mhm, das habe ich zufällig schon
gesehen. Genau. Da wird ja quasi die Flasche umgekehrt, da gibt es so Rüttelpulte. Ja. Das nennt man Abrütteln. Dadurch dreht man in verschiedenen, wie soll ich sagen, Sequenzen die Flasche. Und dadurch rutscht diese Hefe immer weiter in den Flaschenhals. Und irgendwann gibt es so einen Hefepfropf unten. Der wird dann in so einem Kühlsohlebad eingefroren. Und dann wird die Flasche geöffnet. Dieser Pfropf fliegt raus. Und dadurch fehlen so 20 Milliliter in der Flasche Sekt. Und die wird dann aufgefüllt mit einer Dosage. Und dann, die Dosage besteht aus entweder dem eigenen Wein oder auch ein bisschen Zucker, um den Sekt im Restzuckergehalt einzustellen. Und dann kommt erst der Korken und die Agraffe drauf. Und ich mache das deswegen in diesen gebrauchten Barrique-Fässern, weil der Sekt ja quasi in dieser Flasche bei 6 bis 7 Bar sowas von ohne Sauerstoffeinfluss ist, dass ich jetzt viel mit Sauerstoffeinfluss arbeite.
Weil du später nicht mehr kannst.
Genau, weil ich das später nicht mehr kann. Ja. Hier, ja, der neue Keller beginnt quasi ab hier. Hier sieht man immer so die schönen Schritte. Hier wird das, in einem Jahr wird mal der gemacht, dann wird mal hier das gemacht.
Ja, du musst ja alles wegmachen. Ne?
Genau, das war immer, hier standen vor 4 Jahren noch riesige Tanks, so ganz alte, die wir rausschweißen lassen mussten, weil sie so ging nicht zu transportieren, hier ist kein Fahrzeug reingekommen, die wurden wahrscheinlich damals hier drin
reingebaut,
ja, und deswegen. Und wir wollten, also der Johann Fitz, der Geschäftsführer, wollte quasi auch die Produktion am Standort haben. Ich meine, man sieht jetzt viele Weingüter zum Beispiel, die jetzt außerhalb einfach ein Feld wegmachen oder denen gehört irgendwie ein Teil außerhalb vom Ort und da bauen sie eine große Halle hin. Das ist natürlich auch praktisch, aber dadurch ist halt der Verkaufsstandort oder das Weingut wo ganz anders quasi als davor, nicht mehr im Stadtinneren, da wo auch die Besucher hinkommen, sondern die Produktion ist komplett woanders und das wollten wir eben an einem Standort haben und deswegen haben wir uns entschieden, das hier auch zu machen. Dadurch wird der Hinterhof abgerissen und da entsteht jetzt auch ein neues Lager. Im Herbst haben wir jetzt mal Baustopp, weil ist viel Staub und dauernd LKWs, das können wir jetzt auch nicht machen, aber nach dem Herbst geht es dann da weiter und da wird nächstes Jahr auch dann so auch noch das zweite Projekt dann stehen. Ja, also hier ist der Gärkeller. Also die Mosse von vorne kommen so wie da irgendwo rein und dann wird entweder eine Hefe dazu gesetzt oder auch nicht. Und dann fangen wir an zu gären und hier haben wir die komplette Temperatursteuerung. Das heißt, wir können jetzt sehen, okay, der Tank 1 hat jetzt 21 Grad, der ist eh fast durchgegoren, der ist morgen durchgegoren. wird zu warm. Da können wir sagen, aber wir wollen ihn nicht so warm haben. Oder wenn er wärmer als zum Beispiel 21 Grad wird, springt die Kühlung an. Oder wärmer als 16, je nachdem, in was für einem Teil der Gärung er sich auch befindet. Und dann kühlt er den auf 16 Grad runter, dann geht die Kühlung wieder aus. Und wenn er wieder zu hoch geht, geht sie wieder an. Also das ist alles temperaturgesteuert hier. Natürlich muss man extrem hinterher sein, weil oder zum richtigen Zeitpunkt auch die Kühlung abschalten, weil sonst tötet man einfach nur die Hefe ab.
Yay!
Ja, genau. Wir haben so, hier ist der Edelstahlbereich und hier werden dann auch nochmal so große alte Stück- und Doppelstückfässer. Das ist ja hier sehr typisch an der Mittelhart. Eichenfässer sind es auch, nicht getoastet. Die werden wir uns jetzt auch nach dem Herbst zulegen. Das ging jetzt auch nicht vor dem Herbst. Wir hatten zwar angefragt, aber die sind auch sehr gefragt, so Fässer, und mal auf die Schnelle können sie nicht produzieren. Und wir wussten nicht, ob wir pünktlich fertig wären. Deswegen hätten wir sonst ein Platzproblem gehabt. Weil sowas müsst ihr auch irgendwie hinstellen. Und die werden dann hier auf der Seite stehen, da so ein bisschen dieser weiße Gärbereich. Dann besteht noch ein Rotweinbarrique-Bereich. Also es ist relativ viel im Wandel hier gerade.
Du machst den Job ganz schön gern, oder?
Ja. Ja, also es ist ein sehr schöner Job. Ein sehr vielfältiger Job, muss ich sagen. Also man stellt sich immer vor, der normale Kellermeister läuft hier so durch den Keller und trinkt. Vielleicht trinke ich sogar manchmal ein bisschen weniger als manch Verbraucher, weil ich halt auch so nah mit dem Produkt bin. Ne? Da muss man natürlich auch sehr drauf achten, dass du da jetzt nicht. Ich könnte jetzt hier hingehen, der hat 12% Alkohol und könnte es trinken. Das macht man natürlich nicht so.
Gegen das zur Schnapsbrennerei ist es auch nicht verplombt hier.
Ja, das stimmt. Genau. Es ist ein sehr vielfältiger Job. Also ich muss sagen, ich glaube auch Wein ist eins der Produkte, die so vielfältig sind wie kaum ein anderes alkoholisches Getränk. Weil da gibt es verschiedene Rebsorten, verschiedene Ausbaustilistiken hier im Keller. Man kann so viele, sagen wir mal, den Wein in eine Richtung lenken, wo man ihn haben will oder nicht haben will. Manchmal geht es schief. Dann wo steht der Weinberg? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, vor allem bei uns. Wie ist das Jahr? Genau. Die ganze Vegetation, das ist ein Thema vom Rebstock quasi. Wie mache ich den Rebschnitt? Wie bearbeite ich den Boden? Was ist es für ein Boden? Wie ist die Sonneneinstrahlung? Wie ist die Hangneigung? Und dann der Herbst. Wie ist der Herbst? Regnet es viel? Oder regnet es gar nicht? Oder ist es viel zu trocken für die Trauben und die Weinberge hängen voll und ja, brauchen eigentlich Wasser, aber kriegen keins? Ja, es wird auch immer extremer alles. Es ist halt schon
das Merken. Das sind alles Sachen, die ja nicht in deinem Einflussbereich liegen. Na, erst wenn die Trauben ja geerntet sind, kriegst du quasi deine Hände dran.
Zusammen mit Achim, also wir sind ein sehr junges Team, weil Achim ist Mitte 30, ich bin Anfang 30. Und den Vertrieb sozusagen und das Ganze, die betriebswirtschaftliche Seite, Marketing, das macht der Johann Fitz jetzt in der 9. Generation. Es ist noch in der Familie quasi, das Weingut. Und dann haben wir viele Auszubildende und noch jemand, der Yusuf, der arbeitet hier fest im Etikettierbereich und Versandbereich. Ja, das und im Büro natürlich auch Angestellte, ja.
Ja, spannender Prozess auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl gehabt, richtig viel gelernt zu haben, aber einige Begriffe habe ich auch nochmal nachgeschlagen. Also so, trinken kann ich den Wein ganz gut, aber von der Herstellung hatte ich bisher echt keine Ahnung.
Das heißt, aber, du bist jetzt aber, also wir könnten jetzt einen Test schreiben, oder?
Okay. Wenn es sein muss. Gut, wir haben dann den Max trotzdem auch nochmal gefragt, was denn aus seiner Sicht den Pfälzer Wein so besonders macht.
Ja, und da ist der Max auch noch ein bisschen ins Detail gegangen, auf die Region eingegangen und auf die verschiedenen Techniken und was ihm so besonders gefällt am Wein.
Ja, ist ja seine Expertise, ne?
Absolut, so ist es.
Es kommt erstmal auf den Standort drauf an, wo der Wein steht, auf das Terroir. Der Begriff Terroir bedeutet, dass es quasi, das ist ein Zusammenspiel aus dem Boden, der Hangneigung, der Temperatur,
der Witterung, also so dieses Gesamtbild schon mal. Dann kommt es natürlich darauf an, wer den Weinberg bearbeitet. Es geht los beim Rebschnitt, wie wird er gemacht, wie wird die Bodenbearbeitung das ganze Jahr über gemacht, die Begrünung, das heißt, Wein ist ja schon eine Art Monokultur und man versucht natürlich zwischen den Zeilen auch mit blühenden Pflanzen zu arbeiten und so, also vereinfacht jetzt mal gesagt, um quasi auch dieses ganze Mikroklima ein bisschen zu erweitern. Und ja, das macht zum Beispiel bei uns der Achim, das ist der Betriebsleiter, der macht das sehr gut, meiner Meinung nach. Und dann kommt es drauf an, der Lesezeitpunkt ist natürlich auch entscheidend und wie die Witterung vom Jahr war. Lesezeitpunkt deshalb, wie schmecken die Trauben, sind sie aromatisch, sind sie richtig reif, wann hole ich sie? Dann geht es wieder um den Öxtegehalt, aber auch um den Geschmack, ob die Trauben schmecken. Es kann sein, dass sie mit 90 Grad, Öxtegrad sehr gut schmecken und mit 92 schon nicht mehr. Also jetzt mal nur so ein Beispiel. Das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich. Dann kommen die Trauben ja quasi in den Keller, werden gepresst. Da kann man auch schon viel falsch machen bei der Pressung. Da gibt's verschiedene, wie stark presst man die Trauben aus und so weiter. Dann geht's weiter bei der Gärung. Macht man eben diesen spontane Gärung oder vergärt man ihn mit einer Reinzuchthefe? Wie läuft die Gärung ab? Temperatur, schafft der Wein trocken zu werden, wenn du willst, dass er trocken wird, oder schafft er es nicht? Und dann hat man Probleme, quasi die Gärung wieder weiterzuführen. Also es gibt sehr viele Faktoren.
Echt komplex. Es klingt, als wäre es eine gute Mischung aus Wissenschaft und Leidenschaft.
Ja, es ist Wissenschaft, Leidenschaft und auch Erfahrung, würde ich behaupten. Also Erfahrung, ich meine, ich bin jetzt, das ist mein, dieses Jahr mein 10. Herbst, also mit den Ausbildungsjahren quasi mitgerechnet. Und dadurch, dass auch jedes Jahr ein bisschen anders ist und man gar nicht so dieses 0815-Programm machen kann, und ich will das auch nicht machen, ich will auch, dass es Jahrgangsunterschiede gibt. Also der Wein soll nicht jedes Jahr gleich schmecken. Es gibt natürlich Weine in der Weinindustrie, die sollen gleich schmecken, die werden dann auch darauf wird hingearbeitet. Zum Beispiel, wenn man in LEH, Lebensmitteleinzelhandel, geht und eine Weinflasche sich kauft, dann schmeckt man da keinen Jahrgang. Da schmeckt man halt, also nicht bei allen Weinen natürlich, ich will da jetzt auch gar nichts Schlechtes drüber sagen, aber die sind sehr geradlinig. Und wir arbeiten schon auch mit Jahrgangsunterschieden. Das merkt man dann anhand der Säure zum Beispiel. In manchen Jahren ist viel Säure, in manchen Jahren ein bisschen weniger. Sowas ist natürlich ein Unterschied. Aber der beste Wein, ja. Also, Wein ist halt auch Geschmackssache, ne? Mhm. Also, mein bester Wein kann dem anderen vielleicht nicht so gut schmecken. Also, der meiner Meinung nach der beste Wein ist. Und wird aber dann als 100-Punkte-Wein bewertet. Also wir haben zum Beispiel 2015 mit dem Herrenberg Platin beim Decanter gemacht. Decanter ist ein sehr renommierter Weinkritikerführer. Und ich meine, es ist auch ein sehr guter Wein und das hat uns dann auch gefreut, aber wir wussten ja auch nicht, dass das wird blind verkostet und irgendwann haben wir gesagt, ey, ihr habt da gerade irgendwo übrigens was ziemlich Cooles gemacht. Ob das jetzt der beste Wein war für die Ewigkeit, weiß man auch nicht. Ne? Das kann halt nächstes Jahr wieder ein sehr guter kommen. Ja.
Wie kam das bei dir, dass du das gemacht hast? Du hast gesagt, du bist Quereinsteiger.
Genau.
Also ich glaube, gerade bei Unterwinzern und Menschen, die sich mit Wein beschäftigen, ist ja oft so, dass es Familiending ist, gerade in der Pfalz. Ne?
Ja.
Wie kam bei dir da die Leidenschaft, dass du gesagt hast, du machst das?
Also mein Opa war so ein bisschen so ein Feierabendwinzer, wie es viele quasi hier früher auch waren. Der hat tagsüber in der Annelien gearbeitet und hat abends ein bisschen so ein Wingert gemacht und hat ein paar Trauben abgeliefert an die Genossenschaft. Und dadurch habe ich schon als Kind immer mal wieder war ich bei der Lese dabei und habe das schon so ein bisschen mitgekriegt. Und natürlich, ich komme aus Wachenheim, da sieht man halt auch öfter mal einen Traktor. Und drumherum, ich wohne 50 Meter weg vom Feld. Ja, man kriegt es schon mit. Und ich wollte nie so einen Beruf machen, wo ich quasi den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen muss. Das ist auch noch ein Grund, wo ich dann mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt das, weil das ist quasi auch dieser naturwissenschaftliche Part, der chemische Part und dann aber auch wieder dieses betriebswirtschaftliche Marketing. Das ist so alles so ein, quasi in einem, weil es gibt auch kein Produkt oder wenige Produkte, wo quasi von dem Rebstock oder quasi wo der Rebstock gepflanzt wird und was da gepflanzt wird, bis hin zum Wein in der Flasche, die man vermarkten muss. Es gibt wenige Produkte, oft wird dann ist irgendein Zwischenschritt ausgelagert oder zugekauft oder sonst was. Ja. Weil es halt aus so viele Faktoren da reinspielen, also wie wo der herkommt, wie er bearbeitet wird und wer den dann macht. Und das spielt alles mit rein, genau, diese ganzen Faktoren, wo er steht. Ja.
Viele Stellschrauben.
Viele Stellschrauben, genau.
Ruben, ich stimme Max in allem zu, wer wäre ich auch, ihn das abzusprechen. Aber, also wir haben ja danach auch nochmal mit ihm gesprochen. Und ich habe das Gefühl, da muss noch mehr sein.
Da ist bestimmt noch viel, viel mehr, ja.
Ja.
Aber wir sind jetzt auch schon... Also wir sind schon fortgeschritten. Ja. Mhm,
gut, dann würde ich sagen, wir können das ja mal vorwegnehmen. Das ist ja nicht, wir haben das ja nicht erst gestern gemacht, sondern wir haben dann uns nochmal auf den Weg gemacht und noch sehr viele andere Menschen getroffen, die mit Wein zu tun haben. Wir können jetzt schon sagen, wir werden auch in der nächsten Folge, die es geben wird, nicht alles rund um den Wein erfassen können. Das schaffen wir einfach nicht. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch ein paar spannende Charaktere mit in die nächste Folge zu bringen.
Ich glaube ganz fest dran.
Sehr gut. Dann hören wir uns wieder, liebe HörerInnen und Hörer, nächstes Mal. Ja, ich bringe dir das noch bei. Pass mal auf.
Das lerne ich.
Gut. Dann rufen Prost.
Auf die nächste Folge.
So ist es.